Hier ist CB-Funk, der Computerwiss-Podcast. Herzlich willkommen zur 86. Episode mit Fabian. Willkommen zurück aus dem Urlaub.
Hallo.
Und Jan.
Hallo Jan.
Ja, wir nehmen diese Woche überraschend, erschreckend, aber angekündigt spät auf. Erstens, weil du ja erst zurückgekommen bist und unbedingt mit Jetlag hier dann noch teilnehmen wolltest. Und ich hatte ja in Discord auch schon geschrieben, mein Sohn war die Woche 2 Tage mit einer Lungenentzündung im Krankenhaus. Zum Glück am Ende nur zur Überwachung. Es ist dann von selbst wieder weggegangen, in Anführungsstrichen. Aber ja, ich habe genug von dieser Woche. Es ist Freitag, 13.20 Uhr. Lass uns den Deckel drauf machen. Und zwar mit einer ganzen Menge Ankündigungen. Wir wissen endlich, wie die Next-Gen-Intel-Desktop-CPUs aussehen werden. Ganz offiziell, nämlich Intel Core Ultra 200S Series, kein Scherz, auf Basis von Arrow Lake S. Im Schlepptau gab es auch noch Arrow Lake H und Arrow Lake HX. Nachdem wir schon looten, da wollen wir gleich kurz drüber reden, weil ich weiß nicht, wer da wirklich noch durchblicken soll. Muss ja auch keiner, aber wollen ja vielleicht die ein oder anderen dann doch. Wir reden darüber. Und was Intel da gezeigt hat, Tests gibt es noch nicht, die gibt es in 2 Wochen, am 24. Oktober. Aber Intel hat eine ganze Menge eigene Benchmarks mitgebracht und ja, die gab es schon vorab in einem Leak. Ich weiß gar nicht, Fabian, du hast gerade gesagt, ich kann dir da gleich alles erzählen, weil du hast nichts mitbekommen. Ich bin sehr gespannt, was zu dir durchgedrungen ist auf deiner Rückreise.
Ja, also das ist, du darfst dann gleich einem aus dem Jetlag gefallenen Fabian eine kurze 2-Wochen-Geschichtsstunde über Intels neueste Fußstapfen und Stolpereien
erzählen. Ach da, so weit werde ich.
Und ich werde ganz gespannt lauschen und vielleicht ist das für den einen oder anderen Zuhörer ja auch sehr informativ.
So, jetzt haben wirklich alle abgeschaltet, außer wir beiden, die hier weiter aufnehmen. Und wir machen auch nach Intel noch weiter und zwar mit AMD. Da mehren sich ja die Gerüchte zu den X3D-Varianten der Ryzen 9000-Generation. Könnte früher kommen als gedacht und vielleicht auch schneller werden als gedacht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall aber Dinge tun, die sie in der Vergangenheit mit X3D noch nicht geschafft haben. Und dann kannst du mir aber noch was erzählen, weil da hast du eine News zugeschrieben. Da gab es jetzt auch viele Gerüchte zu den neuen GeForce RTX 5000 Karten, wenn sie denn so heißen. Und wenn sie denn dann Anfang 2025 von Jensen auf der Keynote zu CES vorgestellt werden.
RTX 50.
Ah, ja, das ist ja so ein paar Jahren mal so, mal so. Ich glaube, auch Nvidia spricht ja gern von der RTX 50 Series oder Series ist.
Ja, und ich habe es in der News aber auch wieder mit 1000 gemacht, weil ich gar nicht dran gedacht habe in dem Moment.
Denk doch an Google, Fabian. Ja, auf jeden Fall hast du ja da irgendwo auf Reisen am Handy, hattest du geschrieben, die News getippt und bist deswegen absolut im Thema. Wir machen heute keine Sonntagsfrage, denn dazu fehlt mir die Kraft. Also, lass uns loslegen, Fabian, mit Intel. Ja, wir warten ja seit Ewigkeiten auf irgendwas ein richtig, richtig Neues von Intel, nachdem wir ja Alder Lake hatten, was ja schon sehr neu war mit diesem Hybridansatz. Dann gab es Raptor Lake, das war kein Refresh, das war ja wirklich eine Neuauflage, zumindest bei den größeren Dice, die nochmal deutlich mehr Leistung gebracht hat und Probleme mit sich, das wissen wir mittlerweile ja auch. Und letztes Jahr gab es dann aber nur den Raptor Lake Refresh, denn da sollte ja eigentlich mit Meteor Lake S schon was Neues im Desktop kommen, nämlich eine CPU, die auch auf mehreren Chips, Chiplets, Intel sagt Tiles, basiert, so wie es mit Core Ultra Series 1, es gibt ja keine Generationen mehr, oder den Core Ultra 100 CPUs letztes Jahr mit Meteor Lake im Notebook der Fall gewesen ist.
Ja, beim Desktop, das war doch wirklich der Refresh eines Refreshs,
oder? Ja, der Raptor Lake Kern, der große Die war ja nochmal neu. Raptor Lake hatte ein bisschen mehr Cache und war ja auch in der Lage, durch gewisse Anpassungen diese höheren Taktraten zu fahren. Aber im Kern war es, also der letzte Aufguss war eine Umbenennung, der davor war schon technologische Optimierung. Ja, ein großer und ein kleiner Refresh. Und der kleine Refresh hat eigentlich nur im Namen stattgefunden. Belassen wir es dabei. Ja, und jetzt haben wir ja dieses Jahr schon, und das habe ich dieses Mal auch wirklich zusammen mit Volker in jeden einzelnen dieser Inhalte geplempert, um das mal verstehen zu können. Wir haben ja den Auftakt der Intel Core Ultra Series 2 gesehen mit Lunar Lake vor 4 Wochen, 5 Wochen, 6 Wochen, irgendwann im Spätsommer. Das sind ja.
Also der effiziente neue Notebook-Chip, der es mit Apples M-CPUs und mit Qualcomms Snapdragon Elite CPUs aufnehmen
soll. Ja, Ex-CPUs, genau. Ja, Ex-Elite und Plus. Und den wir auch im Test hatten mit dem ZenBook S14. Und das konnte ja schon überzeugen. Grafikleistung war extrem hoch. Der Chip hat ja eine XE2 Battlemage iGPU. Er hat diese 48 TOPS NPU, damit es das Copilot Plus Siegel für die lokal ausgeführten Windows AI Funktionen gibt. Und er kommt.
Ganz wichtig.
Er kommt nur mit 4 Performance und 4 Efficiency Cores ohne Hyper-Threading. Die sind aber alle neu. Die P-Cores sind Lion Cove, nennt sie die Intel, und die E-Cores Skymont, und die haben wirklich ordentlich zugelegt. Gibt es nur als 4 plus 4 Design mit DRAM oder dem Arbeitsspeicher auf dem Package. Sehr klein, sehr effizient und Multicore-Leistung niedrig, aber to be honest, wer braucht die in einem ultramobilen Arbeitsgerät für unterwegs? Der ein oder andere ja, der greift nicht zu Lunar Lake, aber die meisten brauchen es nicht. Problem bei Lunar Lake ist ziemlich hohe Preise der Notebooks, und es gibt, ist so ein bisschen so ein AMD-Moment, es gibt kaum welche zu kaufen im Handel. Also es kommt, robbt sich langsam auf den Markt. Und wer fertigt die ganzen Teils? Weißt du es noch, Fabian? Hast du es vergessen im Urlaub?
TSMC.
Genau.
Also ein Intel-Prozessor aus Taiwan.
Ja, außer der Base-Teil, wo alle Chips drauf vereint werden oder über den alle Chips vereint werden, und auch das Packaging übernimmt wohl Intel selber. Also das ist der erste Core Ultra Series 2 Prozessor, und die Serie bezeichnet sich oder wird bezeichnet mit Core Ultra 200V. V ist eine neue Serienbezeichnung, noch unter dem U und H, was man früher im Notebook so kannte. Lunar Lake. Und jetzt hat Intel am gestrigen Donnerstag den Vorhang vor Arrow Lake gelüftet. Und zwar vor Arrow Lake S, Arrow Lake H und Arrow Lake HX. Und die haben alle was gemeinsam, nämlich, dass sie alle das gleiche Grunddesign nutzen und auch alle wie Lunar Lake, weil damit haben sie auch etwas gemeinsam, alle auf Lion Cove P-Cores und Skymont E-Cores setzen. Sie bieten aber mehr Kerne. Und jetzt fangen wir bei Arrow Lake S an, deiner nächsten Desktop-CPU, Fabian, denn du musst dein 5800X3D ja auch irgendwann mal in Rente schicken.
Ich glaube wirklich, ich sitze da noch eine ganze Generation an Sockel mit aus, aber
ich mache dir jetzt...
Wir schauen mal, ich bin da offen.
Ich
habe kein Problem damit, eine Intel-CPU zu wählen, wenn sie denn auch energieeffizienter ist.
Ich mache dir jetzt...
Und mir mehr Leistung bietet als die X3D.
Arrow Lake S.
Und das wird jetzt der Fall sein, meinst du?
Genau. Arrow Lake S ist die Desktop-Variante von Arrow Lake, schon seit Generationen als -S gekennzeichnet, und kommt mit bis zu 8 P-Cores, also doppelt so viel wie Lunar Lake, und 16 E-Cores, also viermal so viel wie Lunar Lake. Und das ist die Config, die wir zuletzt von den großen Core i9 auch im Desktop kannten. Auch da ohne Hyper-Threading. Intel hat gesagt, das ist ja auch nicht mehr nötig, weil die neuen E-Cores so schnell sind, und das sind sie offensichtlich wirklich. Trotzdem bleiben da so ein paar Fragezeichen. Aber wir haben letztendlich eine bis zu 8P 16 E-Core große CPU, die auch auf einem Chiplet-Ansatz basiert. Wir haben ein großes Compute-Teil, wo die Kerne drin sind. Wir haben ein iGPU oder ein GPU-Teil, wo die GPU drin ist. Wir haben ein SoC-Teil und ein OODI-Teil. Und auch da kommen Lion Cove und Skymont-Kerne zum Einsatz. Die sind nochmal leicht angepasst. Die großen Kerne, die haben ein bisschen mehr Cache, und die sind nicht mehr alle miteinander über das Fabric verbunden. Jetzt gehen wir schon wieder sehr ins Detail, sondern über einen Ringbus. Und das heißt, es ist extrem vergleichbar mit Lunar Lake, also vom Grundansatz, aber ein paar Veränderungen gibt es dann doch. Aber was es nicht gibt, ist dieses VRAM auf dem Package, und ja, in dem Fall gibt es
DRAM.
Genau, den DRAM auf dem Package oder den IGPU.
VRAM wäre interessant.
IGPU VRAM. was ist ja.
Aber alles, was auf diesem Package ist, das wird wieder von TSMC hergestellt.
Genau, das kommt ja auch von TSMC. Das hatte Intel neulich ja bekannt gegeben, als sie gesagt haben, wir lassen unseren Intel 18A-Prozess, den bringen wir jetzt nicht fertig auf den Markt, weil wir haben da so viel gelernt, wir machen jetzt lieber gleich 20A. Aber jetzt hätten sie 18A gebraucht, deswegen macht es jetzt TSMC in verschiedenen Fertigungsverfahren, aber dieser Compute-Teil ist im TSMC N3B, also Top-Notch-Prozess. Bei Arrow Lake S ist die integrierte Grafikeinheit immer noch die allererste XE-Grafikeinheit. Ich weiß gar nicht, wann Intel... Das war ja noch vor Intel Arc. Die hat ja auch noch nicht diese Tensor-Cores, aka die XMX-Cores. Aber gut, man braucht die halt in der Regel auch nicht. Und ganz interessant, Stichwort AI, Fabian, Arrow Lake S hat eine NPU. Das hatte Intel ja schon mal angekündigt, dass mit Arrow Lake AI, der AI-PC, die große Desktop-Masse kommt. Die hat 13 TOPS. Und was sagt dir das?
13 TOPS sind natürlich viel zu wenig für den Copilot Plus Status bei Microsoft. Wie können sie das nur so verpeilen?
Ja, und da muss ich sagen,
das wichtigste Feature nicht mitgenommen.
Und da sieht man aber diese ganze Kakophonie oder auch diese Zwickmühle, in der anscheinend die Hersteller da stecken. Denn Intel wirbt damit, dass Arrow Lake als S, H, X und H, die haben nämlich alle 13 TOPS NPU-Leistung, ja, ein Riesenschritt für den AI-PC ist.
Vielleicht reicht es ja für einen Premium-AI-PC, wenn man dann GeForce RTX 4090
genau, pass auf. Sagt aber letztendlich auch, sie haben keine größere NPU reingemacht, weil es die einfach auch nicht bedarf in dem Umfeld, weil man hat ja eh noch was anderes drin. Und dann haben sie lieber den Platz, den auch so eine NPU braucht, für mehr Kerne genutzt. Also man braucht es eigentlich nicht, leider müssen wir damit werben, also machen wir was Kleines rein, was am Ende wieder keinem nutzt, weil wir wissen ja, die NPU wird definitiv von den Copilot Plus Funktionen angesprochen, aber nicht mit 13 TOPS, sie muss mehr haben. Jetzt haben wir nur 13 TOPS, jetzt ist die Frage, welche Anwendung wird irgendwann jemals auf einem Arrow Lake Prozessor von der NPU Gebrauch machen? Oder welcher Anwender, der so einen PC hat, wird nicht direkt eine Anwendung suchen, die die GeForce RTX 5090 oder jetzt noch 4090 dafür nutzt? Und jetzt kam gestern wirklich schon eine Pressemitteilung, die hatte ich auch in Discord gepostet, da hat MSI neue PCs vorgestellt, Gaming AI-PCs oder so. Und da ging es... Hast du es gelesen oder nicht? Ich glaube, ich finde das jetzt auf die... AI-PCs
ist schon wieder zu viel
auf die Schnelle nicht mehr. Also es ging darum, dass diese PCs jetzt ein... neuen Prozessor haben, nämlich den Intel Core Ultra 200 oder 285K und der hat auch die neuen P-Cores, die neuen E-Cores und eine 13 Tera Operations Floating sonst was TOPS Leistung,
Floating, NPU. Glaube ich nicht.
Und zusammen mit der GeForce RTX 4090, die auch in diesem System ist, hat er dann 1300 TOPS. Und er denkt so, ja, also erstens, wir haben schon oft drüber gesprochen, beides zusammen kann eh keine Anwendung ansprechen. Ja, also entweder habe ich 1287 TOPS auf der GeForce oder 13 auf der NPU und es wird eh nie einer. Also ich wüsste nicht, wo der Use Case sein soll, aber man braucht sie halt irgendwie anscheinend doch, weil gar, ja. AMD hat ja gesagt, wir brauchen sie nicht. Ryzen 9000 hat keine. Gut. Kommen wir zurück zu Arrow Lake S, den wir jetzt hier schon kurz umrissen haben.
Aber ist denn überhaupt der Arrow Lake S die CPU, die dann jemand mit einer RTX 5090 paaren wird? Oder ist das dann nicht eher bei H oder HX zu suchen?
Nein, du bist wirklich ganz, das sind ja...
Ist das das Notebook, ja,
genau. Ne? Also das Gute, dass wir mal drüber sprechen. S ist die ganze Desktop-Plattform von...
Ich hatte deine News im Kopf, die habe ich nämlich gestern gesehen. Und da hast du
die Clickbait-News.
Genau, die Clickbait-News. Intel Core Ultra 200HX, Intels neue Prozessoren für High-End RTX 5000.
Laptops.
Ja gut, das habe ich vielleicht überlesen.
So, da kommen wir gleich auch noch zu. Arrow Lake S sind die Gesockelten, die die neuen Mainboards brauchen mit LGA 1851, auf die zum Glück die ganzen LGA 1700 Kühler passen, auf die auch noch DDR5 RAM, klassisch als UDIMM passt, wenn man nicht QDIMM nimmt in Zukunft. Wer das wissen will, worum es da geht, bleibt hier im Podcast demnächst auch dabei. Ich glaube, da werden wir auch nochmal drüber reden oder liest sich die News dazu auf Computerbase durch. Und da geht es ja wieder los, wie die letzten Generationen auch mit den K-CPUs. Core Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265K, den gibt es auch als Variante F ohne iGPU und Ultra 5 245K oder als KF. Den Ultra 9 gibt es diesmal nicht als F. Gab es immer als F, gibt es diesmal nicht. Kannst du dir nicht ausmalen, woran das liegt. Und die kommen am 24. Oktober auf den Markt. Wahrscheinlich gibt es an dem Tag auch die Tests. Und ja, Fabian, wenn du auf die technischen Eckdaten guckst, denkt man erstmal, ja, so viele Kerne wie die Vorgänger. also der 7er.
Ohne Simultaneous Multithreading, ja. Das ist schon angesprochen.
Der 7er hat aber auch in der Tat dann bei dem 1400K kam ja noch 4 Echos dazu, die hat er jetzt auch gleich, also es ist man um ein paar mit 8 plus 12 und der 5er hat 6 plus 8, so wie es auch zuletzt gewesen ist. Was mal ein bisschen niedriger ausfällt, ist der Takt, wobei da fehlt obenrum beim Core 9 fehlt da mehr als untenrum bei Core 5 und wir kennen auch die TDP von den letzten Generationen, die ist bei 125 Watt. Wir wissen aber, die TDP ist ja letztendlich nur so die Thermal Design Power, wo der für das Kühlsystem oder für die das Kühlsystem ausgelegt werden muss, um überhaupt die Basisfrequenz unter Lasten zu halten. Was mehr interessiert, ist der Verbrauch unter Turbotakt. Und der war ja auch ganz lange in der Gerüchteküche nicht bekannt. Kam dann kurz vor der Präsentation raus und Intel hat es dann letztendlich mit den gleichen Folien bestätigt. Das sind bei Core Ultra 9 und Core Ultra 7 250 Watt statt 253 zuletzt.
Also, ja, ich wollte gerade sagen, ist ja quasi das Gleiche, was wir von den Brechstangen-CPUs der letzten Jahre kennen.
Und
das, obwohl da jetzt so viele Innovationen in eine neue Architektur geflossen sind und man das erste Mal seit, keine Ahnung, 15 Jahren eine konkurrenzfähige Fertigung hat, weil man keine eigene Fertigung nutzt.
Ja, das und Core 3.5, um das noch zum Abschluss zu bringen, der hat eine MTP, Maximum Turbo Power von 159 statt vormals 181 Watt. Und das ist in der Tat etwas, Intel wirbt ja aggressiv mit dem Effizienzsprung und ich glaube auch, dass vieles von dem, was sie da gezeigt haben, zutreffend ist. Also sie haben ja Gaming-Benchmarks gezeigt, wo sie in Aussicht stellen, dass wirklich teilweise dreistellig niedrigere Verbräuche mit der neuen Plattform gegenüber der alten Plattform möglich sind. Und wir wissen, was die alten Core i9 gefressen haben im CPU-Limit in Spielen. Teilweise die CPU alleine.
Wenn man sie entfesselt.
Genau, an die 200 oder sogar über 200 Watt. Intel verspricht, dass jeder gesamte Rechner teilweise fast 200 Watt weniger verbrauchen wird. Also das kann ja nicht allein von der CPU kommen, dann würde sie gar nichts mehr verbrauchen. Mich hat aber die Bekanntgabe dieser 250 Watt MTP-Größenordnung, die ja auch im Default-Profil nicht überschritten werden darf. Da wird Intel, glaube ich, diesmal wirklich drauf achten, dass Mainboards auf jeden Fall erstmal nicht drüber gehen, es sei denn, ein Nutzer lädt so ein OC-Profil. Das ist jetzt, glaube
ich. Meinst du, sie haben aus ihren
Fehlern gelernt? Also selbst wenn sie nicht daraus gelernt haben und es später wieder anders machen, werden sie es diesmal nicht so machen. Und trotzdem fand ich, die dürfen es halt dauerhaft wieder halten. Also diese 125 Watt ist wirklich nur so eine, okay, wenn man halt keinen Kühler verbaut, dann probiert er da erstmal unten irgendwo sich zu halten. Und wenn das nicht klappt, dann ist das System halt falsch, weil dann hat es keinen Kühler oder der Lüfter ist ausgefallen. Und trotzdem hat sich diese Angabe so ein bisschen skeptisch gemacht, was dieses ganze Effizienzthema zumindest unter Volllast anbelangt, denn der 950X, der braucht ja nur noch 200 statt 230 Watt und ist da hart gedeckelt und 50 Watt mehr, ob er sie nutzt oder nicht, bleibt abzuwarten, sind halt 25% mehr. Und warum gebe ich ihm 250 Watt Spielraum, wenn er sie nicht braucht? Ja, das war so eine Sache, die hat mich erstmal ein bisschen stutzig gemacht. Und ist sicherlich auch eine ganz interessante Sache, wenn es dann um den Test geht. Wie sieht es denn jetzt aus mit dem Verbrauch unter, ich sag mal, Teillast in Spielen unter Single-Core-Lasten, die ja zuletzt auch absurde Dimensionen angenommen haben. Da haben die einzelnen Kerne ja 40, 50, teilweise ja, glaube ich, beim KS 60 Watt hat die CPU aufgenommen mit 6,2 Gigahertz, wenn Cinebench auf einem Kern lief. Wie sieht es da aus? Und ja, wie viel effizienter ist das Ding denn oben raus mit Maximum Power und vielleicht auch auf dem Weg darunter? Intel hat ja auf einer Folie gezeigt, dass sie in Multicore-Anwendung, ich weiß nicht, ob es Cinebench war oder Geekbench, dass sie mit 125 Watt das Ergebnis erzielen wollen, was zuvor der 14900K mit 250 Watt hatte. Also bei halbem Verbrauch die gleiche Leistung. Vielleicht sind die 250 Watt auch wieder kompletter Quark. Ja? Kennen wir ja auch zu Genüge. Und wahrscheinlich wird es auch so sein, dass du dann auch mit 100 Watt irgendwie 3% holst. Aber offensichtlich
wäre es wünschenswert. Wäre zu hoffen, wäre auch irgendwo ja realistisch, wenn man bedenkt, was da jetzt alles reingeflossen ist.
Ich denke,
aber man
sie am Ende, sie wollen halt den 950X in Anwendungen schlagen und da haben sie letztendlich wieder jedes Watt gebraucht. Das wird nicht sinnvoll sein und wird dann auch für die Notebook-CPUs ganz andere Implikationen haben oder wird sich da ganz anders äußern oder auch bei den kleineren Varianten, den Nicht-K-CPUs, die ja dann für Anfang 2025 zu CES erwartet werden. Ich glaube, die Core Ultra 975 als K, die werden wieder nicht beweisen können, was in der Plattform steckt, weil sie, zumindest mein Dafürhalten, wenn ich auf die 250 Watt gucke, da, das ist nicht das, wofür sie gebaut wurden, glaube ich.
Was ist denn mit einem KS? Gibt es da schon interessant?
Nee, aber
also, wenn ich upgrade, dann muss es ja auch schon die unvernünftigste CPU überhaupt
sein. Ja, die kommt dann ja immer erst deutlich später, ne? Aber ja, nee, es gibt, in den Kommentaren habe ich gesehen, aber ich weiß gar nicht, ob das schon mal ein Gerücht war, dass ja noch der 295K kommen müsste. Nicht der 2 Core Ultra 9, doch 295K. Vielleicht klemmen sie sich auch den KS, aber ja. Hm. Preislich, Fabian, du bist ja auch ein preissensibler CPU-Käufer. Ganz interessant, UVP gibt es nur in US-Dollar. Der Ultra 9 bleibt auf dem Niveau mit 589 US-Dollar vor Steuern wie der 14900K. Und Ultra 7 und Ultra 5, ach, ich sehe, da ist immer noch der Fehler in der Tabelle, der gemeldet wurde, habe ich noch nicht behoben. Mea culpa, werde ich nachher tun, hoffentlich. Die werden beide 10, 20 Dollar günstiger. Und das, obwohl Intel extern fertigt und TSMC wahrscheinlich da ein bisschen Geld für haben will. Ganz interessant, Intel sagt ja, naja, selber fertigen würde ja auch Geld kosten. So nach dem Motto. Ja, klar, und AMD und andere haben sich entschieden, wie auch Nvidia, wir fertigen gar nicht selber, wir kaufen es ein und wir kommen da am Ende mit besser bei weg. Aber bei Intel ist ja das Thema, dass sie ja Milliarden in Intel 18A gesteckt haben, den sie nicht für eine einzige CPU genutzt haben, die Umsatz reinbringt. Das muss man ja da eigentlich auch immer noch mit reinrechnen. Jetzt kann man nur hoffen, und da sagt auch Volker, das ist wirklich, wenn jetzt 20A nicht läuft, dann war es das mit der Foundry. Wenn sie die Kosten nicht jetzt in 20A gewinnbringend irgendwie wieder reinholen, weil das dann läuft, dann hat sich es wohl erledigt mit der Eigenfertigung bei Intel. Ja.
Jetzt haben wir über gut, das sind die Kosten bei so einer komplett neuen Generation, die auf einen neuen Sockel setzt. Kann man sich ja nicht nur die CPUs alleine anschauen.
Ja.
Man muss sich ja anschauen, was kostet das Paket, wenn ich gegebenenfalls, also auf jeden Fall in dem Fall jetzt ein neues Mainboard brauche, gegebenenfalls einen neuen RAM, weil ich ganz oben mitspielen will, neue Kühler, nur wenn ich noch auf einer ganz alten Plattform unterwegs bin. Ja. Das ist dann ja die gleiche Geschichte, die man aktuell hat, wenn man oder ein Stück weit, die man immer noch hat, wenn man auf die aktuelle Ryzen-Plattform schaut, also AM5.
Ja.
Denkst du, jetzt fällt hier der Paukenschlag und auch für AM4-Spieler kommt plötzlich das große Muss, eine neue Plattform in den PC zu holen, oder kann man das weiter?
Wir kommen ja gleich noch zu den Benchmarks, aber grundsätzlich zu dieser Hürde, ja, das Problem hat Intel und sie haben sich ja selber ins Boot geholt, auch wieder mit dieser Verschiebung. Man ist ja eigentlich gewöhnt, alle 2 Jahre bei Intel den Sockel zu wechseln. Jetzt hatten wir es 3 oder alle 2 Generationen, was früher aber alle 2 Jahre war. Und jetzt hatten wir es über 3 Generationen weg, den LGA 1700 mit 12., 13. und 14. Gen. Auch wenn viele gerade in Deutschland und gerade unsere Leser zuletzt wirklich Ryzen genutzt oder dann auch noch auf Ryzen gewechselt sind, gibt es ja da eine große Installed Base. Die müssen wechseln. Und das ist natürlich etwas, was man bei AMD, du hast es schon gesagt, gesehen hat. Das war schwierig, erst recht, wenn die CPUs jetzt nicht den großen Unterschied machen, dass man sagt, ja klar, X3D, erste CPU auf ARM5, da muss ich hin. Nee, ja, X3D auf ARM4 war ein großes Argument für viele, nicht auf ARM5 zu wechseln. Und erst als dann der 7.8 X3D kam und günstiger geworden ist, hat man ja auch bei uns in der Community gesehen, wie da ein Wechsel stattgefunden hat. Also
es ist ja wieder teurer geworden, aber ich würde behaupten, allein aus dem Gaming-Kontext heraus, wenn man nicht gerade auf Benchmark jagt, es gibt ja immer noch keinen Grund, AM4 zu verlassen. Und wenn man sich jetzt vor die Wahl stellt, man muss eh eine neue Plattform anschaffen, dann ist natürlich auch direkt AM5 nochmal ein Stück attraktiver. Also auch für diejenigen, die eventuell an Core Ultra denken. Mhm.
Ja, kommt.
Der Schritt wäre ähnlich gravierend für den
PC. Genau, und dann kommt es natürlich drauf an, wer noch weitere technische Details, Anpassungen, Thread Director, was sich genau in den Kern getan hat, sich ansehen will, der guckt in die Shownotes oder der weiß, wo bei uns auf der Seite der umfassende Artikel gestanden hat. Lass uns nochmal auf die Benchmarks gucken. Was hat denn Intel jetzt vorab bekannt gegeben? Und musst du jetzt zu ARM5 greifen oder zu LGA 1851, wenn du endlich upgraden willst? Das Bild ist nicht ganz klar, muss ich sagen, weil Intel auch wieder ja, weil es Intel auch so wollte, würde ich sagen. Also es gibt eine...
Ja, es sind Hersteller-Benchmarks.
Es sind Hersteller-Benchmarks, zu denen es Fußnoten gibt. Und sie haben jetzt in der Tat nicht die eigenen CPUs im Extreme-Profil laufen lassen und die AMD-CPUs im Eco-Mode. Also das ist schon grundsätzlich vergleichbar. Was sie gemacht haben, ist, sie haben in den Spiele-Benchmarks einige Spiele genutzt, die diese Intel Application Performance Optimization Erweiterung, dieses APO, was ja in Spielen eingebaut werden muss, nutzen. Und das ist natürlich nicht... Das verfälscht das Bild möglicherweise, sagen wir es mal so, weil da profitiert Ryzen nicht von in diesen Spielen. Und es sind halt nicht viele Spiele, die das können. Und es sind auch eher ältere Spiele als neuere Spiele. Und dann, ja, haben sie so Vergleiche angestellt wie, da wurde auch schon viel drüber gelacht, auch bei dem Leak schon, sie haben den Core Ultra gegen den 78X3D in Anwendungen gestellt, aber gegen den 9950X in Spielen. Das ist halt einfach jedem klar und auch dir natürlich. Ja, du siehst schon, das geht nicht auf. Sie haben sich auch mit dem 14900K verglichen natürlich in Spielen und sie haben auch sich mit dem 759X3D in Spielen verglichen. Und sie haben am Ende aber doch ziemlich deutlich gesagt oder offen, dass sie X3D nicht knacken werden in Spielen und mit dem 14900K das Niveau wollen sie halten oder werden sie halten.
Aber also sie werden schon die noch aktuellen X3D-CPUs nicht einholen können.
Ja, wobei wir wissen, bei uns im Parcours und je nachdem, welcher Parcours es ist, sind das 1, 2, 3, 4% zwischen dem 78X3D und dem 14900K bei deutlich
besser. Ja, wobei diese die aktuellen X3D-CPUs sind ja jetzt schon wieder bald.
Ja, und da kommen ja noch auf unseren Parcours 5% obendrauf, wenn wir ihn komplett neu getestet haben mit Windows 23 H2 oder Windows 24 H2, jeweils Windows 11 natürlich.
Ja, der Fine Wine.
Sie werden, da gehe ich eher davon aus, dass der Abstand größer sein wird und dass sie auch den 14900K, bin da sehr skeptisch, ob sie den im Durchschnitt kriegen, weil sie haben Benchmarks gezeigt, wo der neue schneller ist, auch deutlich schneller, aber auch wo er extrem viel langsamer ist. Und das wird deswegen auch, glaube ich, sehr stark davon abhängen, welche Spiele in welchem Parcours drin sind. Denn es ist eben nicht das x-te Update einer bekannten Architektur, die sich irgendwie immer parallel verschiebt in allen Szenarien, sondern es ist so ein bisschen wie wenn eine neue Grafikkartenarchitektur auch auf den Markt kommt. Die ist nicht überall 10% schneller, die ist mal 25% schneller vielleicht, aber auch mal nur 3% und vielleicht sogar mal 1% langsamer, je nachdem, ob die Software das mag. Was dieser Chip anders tut. Aber unterm Strich glaube ich, und Sie haben auch gesagt, Sie haben fastest Multithreading, ist Ihr Schlagwort. Also da sagen Sie, Sie sind noch vor dem Ryzen 9 950X, weil Sie wahrscheinlich die 250 Watt Karte da ziehen, gehe ich mal von aus. Aber Sie haben nur Flagship Gaming FPS. Da wollten Sie halt, also haben Sie ganz klar gesagt, Sie sind nicht der Schnellste. Und dann sind Sie es auch nicht. Braucht man das, Fabian? Im privaten Umfeld und wenn man nicht das meiste Geld überhaupt für seinen PC ausgeben will, nein.
Naja, also.
Aber fürs Marketing.
Man würde ja wirklich sehr viel Geld investieren, um auf diese Plattform zu wechseln. Und man hätte stets die Alternative, zu ARM5 zu wechseln. Ich vermute, die meisten bei uns in der Community oder generell wahrscheinlich sogar die meisten, die im Markt sind für so eine Retail-High-End-CPU, die machen das aus der Perspektive Gaming. Also falls der Intel jetzt effizienter sein sollte als der X3D, oder daran glaube ich noch nicht, dann wäre das natürlich ein Argument. Und 5 oder 10% im CPU-Limit sind vielleicht, wenn man in UHD spielt,
ja, gut,
dann auch gar nicht so relevant. Aber trotzdem sehe ich dann jetzt gerade nicht, wie diese Plattform dann unbedingt Intel aus der Misere hieven soll.
Auf dem Sektor Gaming.
Auf dem Sektor Gaming, klar, aber also ganz ehrlich, wer kauft sich denn so eine High-End, hochgezüchtete, übertaktete CPU und macht damit kein Game? Also,
ja, da sieht man ja auch, dass es so ein bisschen kippt, auch in der Wahrnehmung unserer Community. Als Ryzen auf den Markt kam und immer mehr Kerne gebracht hat, war das schon etwas, wo der ein oder andere dann auch zu einem größeren Modell gegriffen hat mit mehr Kernen auch wenn es vielleicht ein bisschen langsamer gewesen ist im Gaming oder auch Nachteile gebracht hat, weil es Spiele gab, die damit nicht klargekommen sind. Man wollte einfach diese Anzahl an Kernen haben und hat sich darüber gefreut, vom Taskmanager bis zum Videotranskodieren. Wir sind jetzt an einem Punkt, wo das einfach nicht mehr zieht. Es sind so viele Kerne und dann doch wieder der Blick, glaube ich, rationaler auf das Einsatzgebiet fällt. Und das ist dann natürlich im privaten Umfeld Gaming oftmals.
Oh. Bei den allermeisten würde ich, also ich würde das immer unterstellen, dass das so aussieht. Und da sind wir halt auf diesem 8-Kern-Plateau. 8 Kerne mit Multithreading, also Simultaneous Multithreading zugegebenermaßen, die wir seit Jahren haben, die seit Jahren ausreichend sind, was jetzt sicher auch mit den X3D-CPUs, wo nur der kleine wirklich Sinn ergibt, verfestigt hat. Und wenn man auf die Konsolen schaut, die das Ganze ja im Grunde genommen vorgeben, also wir werden da ja keinen Sprung zu 16 Kernen flächendeckend bei Spielen haben, solange die Konsolen das nicht bieten. Das sehe ich auch nicht, wie sich das jetzt zeitnah ändern sollte.
Naja, gut. Aber wir werden es selber testen, andere werden es auch testen. Nur heute schon sagt Intel, den X3D, den kriegen wir nicht. Wo sie sich vorne sehen, auch absolut vorne, außer dann wohl, da gibt es jetzt ja Benchmarks gegenüber dem neuen Apple M4, den es ja nur in Russland schon im MacBook Pro zu kaufen, zu nutzen gibt.
Das ist auch eine absurde Geschichte. Ja,
die Single-Core-Leistung. Da wollen sie mit 300 MHz weniger Takt als der 1400K oder 500 MHz weniger als der 1400KS dank 9% höherer IPC vorne liegen. Wobei zum KS muss das wirklich ein bisschen darauf abhängen, wie die Luftfeuchtigkeit im Raum ist, denke ich mal. Es wird eine knappe Nummer, aber der KS ist ja auch immer so ein bisschen außen vor und auch in den Folien hier taucht er ja nirgendwo auf. Und ja, Multicore sehen sie sich auch vor dem 9950X. Da hat Volker gesagt, wahrscheinlich kommt es da auch wieder auf die Anwendung drauf an, wie halt Hyperthreading wirkt. Genau, ja. Denn da hat der Ryzen 9 hat halt 16 große Kerne, 32 Threads. Der 285K, der hat 24 Kerne, 8 große, 16 kleine. Die sind auch deutlich schneller als die alten, aber er hat halt nur 24 Threads. Da wird es Anwendungen geben, geht Volker von aus, da ist der 59X schneller und in den anderen sieht es anders aus. Und dann kommt es wieder darauf an, wie ist der Mix in der Grundgesamtheit, die man dann am Ende mittelt. Ja. So, kaufst du den jetzt, Fabian? Mit der NPU-Leistung, die wir besprochen haben, mit der First-Gen-XE-Grafikeinheit, mit, ja, Thunderbolt ist jetzt im I.O.-Teil, oder im SoC, ich glaube im I.O.-Teil, Thunderbolt 4 nativ integriert, Wi-Fi 6 kann einfach angebunden werden, oder 6E so auch. Was ist dein Fazit nach dem, was ich dir jetzt erzählt habe?
Also ich werde es nicht kaufen, aber das Was soll ich noch anderes antworten mit einem 5800 X3D? Ich kann mich darauf ja hoffentlich noch sehr lange ausruhen. Ansonsten habe ich ja eben schon gesagt, das ist ja ein Plattformwechsel. Das heißt, jeder, der das kauft, der hätte genauso die Alternative ARM5. Das wäre nicht weniger Aufwand. Und aus einem Gaming-Kontext sehe ich es nicht. Zumal ja jetzt wirklich die 9000 X3Ds vor der Tür stehen.
Ja.
Das heißt, selbst wenn es jetzt hier eine annähernde Parität geben sollte bei der Leistung, wird die ja direkt wieder überholt.
Schieben wir die ganz kurz ein. 9800 X3D und man geht auch vom 9900 X3D und 9950 X3D aus, wobei es Benchmarks im Cinebench, warum Cinebench interessiert doch keinen, doch, warum, erklären wir gleich. Die gibt es nur von dem ganz großen und dem 98X3D. Da kommt ja anscheinend was es in der Vergangenheit nicht so gegeben hat, nämlich, dass die nicht mehr langsamer oder niedriger takten als die ohne X3D-Cache. Und damit ist ja davon auszugehen, dass sie erstens gegenüber den normalen X-CPUs durch den Cache das übliche Leistungsplus von 10-20%, manchmal 25%, manchmal 40%, manchmal 5%, manchmal gar keinen Zuwachs zeigen werden. Aber diesmal nicht der niedrigere Takt dagegen steht, sondern der so hoch ausfällt wie auf den anderen Modellen. Und dann legen die ja da schon nochmal ordentlich was drauf. Und Gerüchte sagen ja, dass AMD da schon Ende Oktober, Anfang November, das wäre wirklich, also das wäre ja eine Woche oder zwei Wochen nach Intel. Vielleicht wird es am Ende doch erst die CES, aber die Muster gibt es schon. So oder so wird es nicht bis April also dauern.
Fürs Weihnachtsgeschäft.
Ja.
Würde ja irgendwo vielleicht Sinn ergeben.
Ja, wenn die sich
dann doch noch den einen oder anderen PC-Gamer zu überreden, sich zu Weihnachten ein Plattform-Upgrade ins Haus zu holen.
Zumal die 9000X-Modelle sich wahrscheinlich wirklich nicht so verkaufen, weil mit dem X3D, das war ja absehbar mit Gen 1, haben sie sich die normalen halt im Gaming-Umfeld, außer wenn man günstigere, wirklich günstigere Builds, wollen auch noch genug Leute haben. Aber die will ja keiner mehr, die großen, kaufen. Zumindest nicht die spielen am privaten Desktop.
Ja, das Problem hatten sie ja schon beim Wechsel zu ARM5 damals, dass der 5800 X3D da einfach zu stark war.
Ja, ich wage das abschließend noch nicht zu beurteilen. Ich bin extrem gespannt auf dieses Thema Effizienz. Wir hatten es ein bisschen kritisch anklingen lassen. Ich glaube, Idle und so und auch Gaming, was sie da gezeigt haben, Teillast und auch Multicore-Leistung abseits der 250 Watt. Da hat sich erstens extrem viel getan und zweitens wird das schon okay sein.
Also mit abseits meinst du nicht darunter, sondern
genau,
deutlich darunter.
Genau. Also wenn sie schon zeigen, dass bei 125 Watt immer noch der 14900K in dieser einen Anwendung, da gibt es vielleicht andere, aber sie können den damit erreichen, und im Schnitt wollen sie ihn knapp schlagen mit 250, dann kann ja zwischen 125 und 250 Watt jetzt nicht mehr so viel passieren. Das heißt, es ist Perlen vor die Säue und der interessantere Betriebspunkt ist dann ein bisschen niedriger. Und wenn dann Gaming auch nicht mehr dagegen spricht, dass man den Prozessor bei 125 Watt deckelt, was aktuell ja immer im CPU-Limit bei dem Core i9 einen Leistungsverlust bedeutet hat, weil der halt mehr verbraucht hat in Spielen im CPU-Limit, dann ja, kann man sich wieder nur am Kopf fassen, warum das Ding mit 250 Watt auf den Markt kommt. Aber dann wäre es ja trotzdem ein riesiger Schritt. Volker hatte in der ersten Version des Artikels am Ende noch, weil er ja gerade in den USA bei dem AMD-Event war und den Artikel da zu Ende geschrieben hat, so als überwiegendes Gefühl oder Eindruck am Ende des Berichtes underwhelming reingeschrieben. Da hatten wir noch mal kurz Kontakt. Ich gesagt, ja, das könnte man im Deutschen ja auch wieder sonst wie aufnehmen. Ja, also für ihn war das jetzt gar nicht so krass, wie es für mich dann, als ich das hier in Berlin gelesen habe, rüberkam. Wir haben uns dann jetzt als ersten Eindruck, was heißt drauf geeinigt, steht letztendlich drin, in Anbetracht dessen, was Intel hier alles gemacht hat. Alle Kerne neu, kompletter Chiplet-Ansatz neu, Fertigung neu. Das dann, ja, der Big Bang ist es halt zumindest jetzt gefühlt noch nicht. Ja, da fehlt irgendwas. Also die Summe der Anpassungen, Optimierungen, Überarbeitungen, Innovationen, die es ja da gibt, die sieht man in dem Produkt, wie es Intel jetzt präsentiert hat, auf Basis der K-CPUs noch nicht.
Das Gefühl kann ich teilen, ja. Also aus meinem unqualifizierten Ersteindruck. Aber Volker hat ja bestimmt schon alle neuen Core-Ultra-CPUs, die liegen ja bestimmt schon alle bei Computerbase in der Redaktion, werden aufwendig
getestet. Ja, Volker sitzt, glaube ich, gerade auf dem Rückweg aus den USA im Flugzeug. Hat garantiert noch gar nichts getestet. Ob wir schon CPUs da haben, sage ich dir nicht. Und wenn wir sie da hätten, hätte noch keiner Zeit gehabt, diese Woche irgendwas damit zu machen. Es sind ja aber auch noch 13 Tage. Denn ja, am 24. Oktober kommen die CPUs auf den Markt. Und dann sollte es auch Reviews geben. Wenn es die bis dahin nicht geben darf, dann ist wirklich was im Argen. Aber das klang bisher nicht so durch. Also ich würde mich bis spätestens 24. Oktober auf Tests vorbereiten. Das war der Arrow Lake S-Prozessor, der als, finde ich auch noch ganz witzig, von Intel auf den Folien als Core Ultra 200S bezeichnet wird. Während Lunar Lake nirgendwo als Core Ultra 200V bezeichnet wird, sondern immer als Core Ultra, Core Ultra Series 2. Wenn du dir aber mal das Bild der Verpackung ansiehst auf dem Teaser unseres Berichts, dann steht da auch nur Intel Core Ultra Unlocked Series 2. Intel ist sich, glaube ich, da selber nicht so ganz einig, ob das jetzt 200S Series Prozessoren sind, die aber ja auch nicht als S kommen, sondern als Nix, als K, als KF und als T im Vergleich zu Core Ultra 200V, die alle so heißen, aber die Series 2 genannt werden. Kommen wir noch kurz zu den anderen Varianten, die Intel angekündigt hat für nächstes Jahr. Und zwar komplett schon erläutert hat Intel Arrow Lake HX, weil das ist letztlich Arrow Lake S, also das Desktop-Ding mit bis zu 8P und 16 E-Cores, mit der uralten 4-Core Xe-Grafikeinheit und 13 NPU-Tops-NPU, die in, und jetzt kommen wir zu der News, die du schon angesprochen hast, in Zukunft aller Voraussicht nach in den High-End-Laptops drinstecken werden. Notebooks, wo die GeForce RTX 5000 Laptop-GPU drinsteckt. Denn seitdem sich Intel mit der 12. Gen entschieden hat, die großen Desktop-Dies in der HX-Serie ins Notebook zu bringen, du kannst beim Preisvergleich gehen, du findest kein 4080 und kein 4090 Laptop-Notebook, wo nicht HX drinsteckt, sondern ein H-Prozessor. Die wird es aber auch noch geben. Die basieren wahrscheinlich auf einem kleineren Die, der nämlich maximal, das ist aber noch nicht bestätigt, 6P und 8E-Cores bietet. Und da hat Intel eine größere iGPU eingebaut, aber nicht die 8-Core-G2 iGPU von Lunar Lake, hätte man jetzt ja annehmen können, weil die gibt es ja nun, sondern eine 8-Core-G-XMX iGPU. Und das ist, Alchemist, Intel Arc. Weil mit Arc oder mit Alchemist,
also der ganz heiße Stoff,
kamen ja diese XMX-Tensor, also AI-Kerne in Xe dazu. Das hat es bisher als iGPU noch nicht gegeben, aber ich fand das auch komplett obskur. Es mag da wieder irgendwelche Gründe geben. Wahrscheinlich ist es X jetzt
Bleeding Edge.
Ja, kriegt eine größere iGPU, weil Arrow Lake H, seitdem es HX gibt, auch in Notebooks steckt, im Gegensatz zu früher, wo es nicht unbedingt immer eine GPU dazu gibt, eine externe. Dann hat er nur 13 TOPS NPU-Leistung. Es bleibt seltsam. Ja, also dieser auch sehr Copilot Plus, das ist aktuell wirklich dann nur ein Bündel an 5 oder 6 lokalen AI-Funktionen mit Recall, was irgendwann dann kommt, als natürlich irgendwie krasses Feature, theoretisch, positiv wie negativ, was nur auf Lunar Lake, Strix Point und Snapdragon X läuft. Und alles, was jetzt von Intel für nächstes Jahr drüber hinaus im Notebook angekündigt wurde, kriegt das nicht, wenn Microsoft nicht dann doch nächstes Jahr sagt, okay, darf auch auf GeForce laufen. Oder auch.
Naja, aber das ist ja aus, bekanntlich nach einigen Stimmen, die wir durchaus gelesen haben, auch ein Pro-Argument für diese Plattform.
Ja, naja, so. Aber H, H ist ansonsten auch wieder, also Arrow Lake H kommt dann als Core Ultra 200H, vielleicht auch U und darunter dann V mit Lunar Lake. Vielleicht gibt es die U-Serie aber auch nicht mehr auf den Markt und hat dann eben diese etwas größere iGPU. Auch da wieder witzig, mit dem Wechsel auf G2 oder XE2 in Lunar Lake hatte Intel gesagt, sie haben die Vektoreinheiten je XE-Core halbiert, um die Auslastung letztendlich zu erhöhen. Und jetzt werben sie damit, dass, weil XE1 hat halt 18 Vektoreinheiten pro XE-Core, dass sie mit dieser 8-XE-Core-GPU dann in einigen Szenarien die 8-XE-2-Core-GPU schlagen können. Was? Aber letztendlich,
da dreht das Marketing wieder frei.
Und gesprochen haben sie aber im Zusammenhang mit Arrow Lake H nur über die AI-Leistung der iGPU. Und dann sind wir wieder beim gleichen Thema. Also die NPU kann nur 13 TOPS, deswegen gibt es keine Copilot Plus Funktion. Die gibt es aktuell auch nicht, nur weil die iGPU 77 TOPS hat. Und dann ist wieder die Frage, welche Software oder welcher Anwender nutzt denn gezielt eine Software, die in Zukunft in der Lage ist, auf der 77 TOPS iGPU von Arrow Lake H zu laufen. Vielleicht kommt das alles so. Vielleicht werden die APIs alle vereinheitlicht. Vielleicht hat Microsoft in Aussicht gestellt, dass es nächstes Jahr wirklich mit Windows ML alles angedockt werden kann und man sich überhaupt keine Gedanken mehr machen muss und Windows auch genau weiß, die NPU hat nur 13 TOPS, also nehme ich die iGPU. Ach, da ist ja eine GeForce, also nehme ich das und zwar noch nicht mal Windows ML, sondern TensorRT. Ja, so. Aber damit haben wir die...
Du bist heute sehr optimistisch unterwegs.
Ja, ich will, dass diese Woche endet. Auf jeden Fall. Auf einer fröhlichen Note. Auf jeden Fall haben wir jetzt 4 Plattformen in der Core Ultra Series 2 Serie. Lunar Lake im ultramobilen Notebook, Arrow Lake H, dann ab nächsten Jahr für ja, Standard-Notebooks, kompaktere Notebooks, aber auch Notebooks mit einer Grafikkarte. Die meisten kriegen ja noch eine kleine dazu, weil sie es besser verkauft, egal ob man es braucht oder nicht. Darüber Arrow Lake HX als der Desktop-Anleger ab, nee, der Notebook-Ableger der Desktop-Plattform Arrow Lake S. Und die gibt es jetzt schon in 13 Tagen. Viel geredet, Fabian, und den X3D gleich auch noch mit reingewurstet. Ich hoffe, dem einen oder anderen Zuhörer haben wir nicht abgehängt, obwohl wir wieder viel über Codenamen gesprochen haben, aber vielleicht konnten wir sie auch mal ein bisschen miteinander ins Verhältnis setzen und werden das auch in Zukunft probieren, auch ein bisschen früher im Prozess dann immer mal besser einzuordnen. Denn ich glaube, das fällt auch vielen unserer Stammleser dann doch immer wieder schwer, genau nachzuvollziehen, was ist denn jetzt eigentlich was und wofür ist es gedacht und wie hängt das alles miteinander zusammen. Jetzt darfst du was erzählen, Fabian. Bist du noch wach? Warte. Hallo? Ja. Was? Ja, so, GeForce. It's was? GeForce Time. Morgen kommt der Test.
Ja, schön wär's, ne? Wann GeForce Time ist, das ist ja immer noch so eine Frage. Darauf können wir auch nochmal einsteigen. Mhm. Aber das große, übergreifende Thema beim Thema GeForce RTX 50, jetzt habe ich es richtig gesagt, ist im Grunde genommen, dass man, wenn man mich von einem halben Jahr gefragt hätte, du Fabian, als Redakteur, der auch über Grafikkarten schreibt, was glaubst du denn, wie wird es mit RTX 50 werden? Welche Grafikkarten kommen da, mit welcher Konfiguration und wann erscheinen die auf dem Markt? Und dann hätte ich irgendwas bestimmt total Fundiertes gesagt, was aber absolut nicht das ist, was aktuell in der Gerüchteküche kursiert. Im Grunde genommen, alles, was zu diesen GPUs derzeit irgendwie umhergeschmissen wird, ist ganz anders, wie ich es mir vorgestellt hätte vor einem halben Jahr. Ich weiß jetzt nicht, ob das nur mich überrascht und ob ich da einfach komplett desillusioniert war bisher.
Du enttarnst dich
jetzt. Ob das kompletter Hanebüchener Schwachsinn ist, der da aktuell kolportiert wird, oder ob es jetzt tatsächlich so kommt und das jeden überrascht. Keine Ahnung, aber es ist alles sehr seltsam.
Was genau, lieber Fabian, ist denn seltsam? Ja. Erzähl es mir, ich bin so schockt.
Also es verzichten sich ja jetzt tatsächlich die Hinweise, Gerüchte, sind Gerüchte, Hinweise, dass diese neuen Grafikkarten, namentlich RTX 5090, 5080 und 5070, wir sind alle sehr überrascht über diese Namen, das hätten wir alle nicht so erwartet. Okay, gut, das ist vielleicht die Ausnahme.
Es kommen keine 2580, zumindest nicht erstmal auf den Folien. Oh mein Gott. Ja.
Meinst du, sie haben gelernt? Ich weiß es nicht. Ich glaube, sie haben gelernt bei der Betriebswirtschaft, haben sie da ordentlich gelernt und beim Marketing. Aber dazu kommen wir vielleicht später noch. Diese Grafikkarten sollen aber zur CES vorgestellt werden. Also einerseits auf einer fremden Messe, was Nvidia das letzte Mal
Gamescom 18.
Weiß ich nicht wann getan hat. Ja, jetzt kann man theoretisch sagen, ja, die Gamescom 2018, aber das war ja auch nicht im Rahmen es war aber vorher auf einem separat angemieteten Messegelände. Und jetzt soll es aber auch der CES eine Keynote geben, wo diese Grafikkarten vorgestellt werden.
Wobei, da wird ja eigentlich nur draus geschlossen, weil Jensen jetzt zur Keynote oder eine Keynote auf der CES hält und ja diese Grafikkarten irgendwann mal fällig sind, dass er sie dann da auch vorstellen wird. Vielleicht redet er ja doch wieder nur über AI und Automotive und
konnte ich mir auch gut vorstellen, Weil was halt auch seltsam wäre, die CES als Zeitpunkt ist ja quasi das Datum, mit dem man das Weihnachtsgeschäft am knappesten verpassen könnte. Also das ist ja, das passiert ja direkt im neuen Jahr. Vorher wird ja nichts passieren, das ist ja quasi Neujahr. Mhm. Dann kommt die CES. Also man hätte ja keinen Starttermin wählen können, mit dem man das Weihnachtsgeschäft noch blöder umschifft hätte. Mhm. Und für Gaming-Grafikkarten ist das Weihnachtsgeschäft oder auch die Weihnachtsferien, generell der Winter, sind da natürlich immer prädestiniert eigentlich.
Das ist auch das, was mich noch stutzig macht. Genau wie man jetzt ja aktuell sieht, dass offensichtlich die 4090 wirklich EOL entschuldige.
Nee, aber du hast ja recht, also das verstehe ich nicht, also die werden doch nicht dieses Weihnachtsgeschäft aussetzen. Deswegen hätte ich halt vor einem halben Jahr gesagt, ja, da kommt bestimmt 90 und 80, die kommen dann irgendwie Oktober, November oder so, dass man sie sich dann für die Weihnachtsferien für viel Geld kaufen kann.
Ja.
Ich hätte aber auch nicht gesagt, dass die Grafikkarten so kommen, wie sie jetzt anscheinend in den Gerüchten aufgebaut werden, dass sie so kommen, nämlich bei der 5090 tatsächlich mit mehr Grafikspeicher. Wir reden von nach wie vor 32 GB an 512 Bit. Mhm. Also richtig, richtig dick, sowohl was die Menge als auch die Bandbreite angeht. Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal ein volles 512-Bit-Interface hatten. Ich glaube, das war irgendwie
Vega?
AMD Hawaii oder sowas, 390X ja. oder so. Also lange her, war das Hawaii? Ich glaube schon. Irgendwie diese ganzen Pazifik-Inselchen da hinten. Und warum ein Speicher-Upgrade bei der 5090? Naja gut, wir hatten jetzt drei Generationen lang das Topmodell, wenn man so will, mit 24 GB, also 4090, 3090 und 3090 Ti. Und davor ja theoretisch die Titan RTX, die aber niemand so wirklich als Topmodell angesehen hat, weil der Name falsch war. Also den Preispunkt, den musste man dann erst mit der 90 mal kaufen. Ja. Und vielleicht braucht es hier einfach mehr Speicher, sagt Nvidia, um die Käuferschaft zu animieren. Vielleicht braucht es mehr Speicher, weil das Ding irgendwie krasse AI-Features bekommt. Vielleicht braucht es mehr Speicher, weil es geht halt. Vielleicht kommt doch gar nicht mehr Speicher und das ist nur der Vollausbau, der beschnitten wird. Ich weiß es nicht, aber aktuell deuten die Vorzeichen darauf hin, dass es hier mehr Speicher gibt. Was nicht nötig ist prinzipiell aus einem Gaming-Kontext, aus unserem aktuellen Kenntnisstand heraus, weil ich glaube, bis auf diese beiden Snowdrop-ähnlichen Spiele von Ubisoft, also Avatar Frontiers of Pandora und Star Wars Outlaws, gibt es kein Spiel, das mit maximierten Grafikeinstellungen mehr als 60 GB Speicher braucht.
Ja, da sprichst du von den 16 GB, du sprichst da schon ein gutes Schlagwort an, weil die Gerüchte sagen ja auch, dass die 5080 bei 16 bleibt und die 5070 bei 12. Also da soll sich nichts tun und ist dann das obere, ist dann das Halo-Produkt wieder nur das Argument, um zu sagen, wir haben ja mehr. Es passt nicht so, ja, man kann immer oben
genau, also mehr draufschmeißen, halt,
ne? Aber ja.
Ja, also ich meine, die 4080 vor 2 Jahren, ist jetzt wirklich 2 Jahre her, da waren ja 16 GB noch so, ja, passt. Ne? Also man war nicht überwältigt und hat gesagt, wow, so viel Speicher, aber es hat auch niemand sich hingestellt und gesagt, nee, 16 GB kaufe ich jetzt aber nicht mehr. Also das war ja absolut, also es war ja angemessen für so eine Grafikkarte in der Leistungsklasse. Und das sieht jetzt vielleicht nicht mehr ganz so aus. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie teuer das Teil wird. Ich vermute, es wird nicht günstiger als eine 4080. Auch nicht günstiger als eine 4080 Super, oder schon gar nicht. Und da dann wieder 16 GB zu haben, diesen Stillstand zu haben, wo wir dann langsam vielleicht doch in eine Richtung gehen, wo mehr sinnvoll wären bei so einer hochpreisigen Grafikkarte. Schwierig, noch schwieriger wird es halt eine Stufe drunter. 5070 sind jetzt die neuesten Gerüchte. Dass es wieder 12 GB an 192 Bit werden. Und zwar steigt dann die Bandbreite wie bei der 5080 doch, weil man halt eben schnelleren GDDR7-Speicher verwendet. Aber wenn der VRAM halt nicht groß genug ist und 12 GB sind de facto heute schon nicht groß genug für aktuelle Spiele in UHD, dann bringt mir die Bandbreite ja auch nichts und dann bringt mir meine Rechenleistung auch nichts. Und da hätte ich zumindest nach der 4070 Ti super gedacht, okay, jetzt hieven sie die 70, nächste Generation auf 60 GB, alles andere wird doch langsam witzlos, aber angeblich passiert das nicht.
Wobei ja auch genau das an diesem, das was jetzt in der Gerüchteküche stattfindet, ist ja auch das, was zuletzt bei Ada Lovelace RTX 4000 ja dann teilweise alle 2 Tage eine andere Richtung eingeschlagen hat, ne? Weil entweder gezielt falsche Informationen gestreut hat oder wirklich mit Blick auf AMD, wobei ich kann mir aktuell nicht vorstellen, dass sie an dem oberen Ende auf AMD blicken. Dafür ist es viel zu ruhig in der Gerüchteküche und alle Welt geht davon aus, dass es nichts Vergleichbares geben wird, erstmal so schnell von AMD da oben raus. Aber dass sie sich mit Blick auf die Ausbeute in der Fertigung oder wie Speicherverfügbarkeit aussehen wird, und weiß der Geier was, alle paar Wochen umentscheiden oder eine andere Option eruieren und sagen, ja, vielleicht gehen wir doch in die Richtung und es am Ende jetzt eben nicht so kommt. Aber ja, es haben mehrere Personen, die vorgeben, was gehört zu haben, unabhängig voneinander und hoffentlich nicht auf Basis des gleichen Vögelchens gesagt, dass das ist, was kursiert. Warum es kursiert, ist natürlich
die Frage. Und vor allem halt auch diese 22 GB, die halten sich ja jetzt hartnäckig seit Monaten. Diese 12 GB bei 192 Bit, die spricht man jetzt der GB205, also Graphics Blackwell 205 GPU zu. Es gibt ja noch zwischen GB203 für die 5080 und GB205 noch den GB204, also zumindest hat er da theoretisch Platz. Vielleicht spricht man da aktuell auch der 5070 die falsche GPU zu. Es kann natürlich sein, vielleicht spricht man auch 5080 ja, die falsche GPU zu der 5090. Also natürlich wissen wir das noch nicht, aber
ja.
Also bisher gibt es zumindest kleine Widersprüche da in der Gerüchteküche, was diese Informationen.
Was auch noch eine Sache ist, die ich nicht glauben kann, wie geht es dir da? Es ist das Gerücht, dass die 5090 mit 600 Watt kommt. Das erinnert mich auch an diese ganze Diskussion im Vorfeld zu Ada Lovelace, wo ich auch rückblickend nicht weiß, stand es wirklich mal im Raum, weil Nvidia wirklich dachte, dass RDNA3 mit Chiplet-Ansatz der Oberhammer wird. Oder war das schon immer das Thema, die PCBs sollen darauf ausgelegt sein. Letztendlich sind ja auch alle in der Lage oder die meisten, das Power-Target zu erhöhen, aber Standard ist 450. Ich kann mir nicht vorstellen, da würde ich fast meine Hand fürs Feuer legen, aber ich tue es nicht. Lass sie nicht auf.
Ich glaube sogar daran. Also okay. Ich glaube sogar daran. Zum einen, weil wir sehen, schon die 4090, da sind schon 450 Watt wahnsinnig. Das braucht es nicht. Das ist weit abseits des Sweet Spots. Der wäre 100 Watt tiefer oder so. Also auch da haben sie sich nicht davor abschrecken lassen, obwohl sie keine Konkurrenz zu befürchten haben in dem Niveau, dass sie da eine absurd hohe Leistungsaufnahme dran schreiben. Zum anderen wird das Ding ja viel größer. Also wir gehen ja auf über 20.000 Shader und 512 Bit Speicherinterface. Also die saufen. Und das Ganze kriegt ja keinen krassen Node-Shrink. Also wir gehen jetzt von TSMC N4... 4N, oh Gott, jetzt habe ich wieder vergessen, wie der das Ding nennt, aber es ist ja irgendein Prozess.
TSMC stellt das N, glaube ich, genau, vor und ist. Nvidia dreht es um oder irgendwie so.
Ja, genau, damit man weiß halt nicht genau, was dahinter sich versteckt. Es wird irgendwas der 5-Nanometer-Klasse sein. Ich glaube nicht, dass es irgendein ausgefeilter 4-Nanometer-Prozess ist. Es wird irgendein optimiertes 5-Nanometer-Ding sein, aber so viel Spielraum ist da nicht. Also ich glaube nicht, dass diese GPUs jetzt auf N3B gehen, oder? Oder doch? Weiß ich nicht. Aber
das heißt, du sagst, nur weil es nicht notwendig ist, ist es einfach, das ist kein Gegenargument, das zu tun.
Ja, also das sehen wir ja aktuell schon. Und ich glaube auch, die werden mehr verbrauchen als eine 5090 wird, denke ich, mehr verbrauchen als eine 4090. Ich glaube nicht daran, dass sie realistisch 600 Watt braucht. Aber wie gesagt, das war aber auch von der 4090 schon kein Thema.
Und was ja noch auffällig ist in den Gerüchten, die Lücke wird ja noch größer zwischen der ersten und der zweiten Grafikkarte.
Ja, aber das ist ja eine Strategie, die Nvidia in der letzten Generation sehr erfolgreich gefahren hat, aus betriebswirtschaftlicher Perspektive. Und wenn man halt die kleineren GPUs, und jetzt reden wir schon bei einer 5080 von einer kleineren GPU, wenn man die halt eben beim Speicher wieder bewusst limitiert, dann öffnet das natürlich dem Upselling Tor und Tür.
Gut, und was meinst du, inwiefern da auch das, ne, Blackwell verkauft sich wie geschnitten Brot, ne, die Firmen stehen alle Schlangen, jetzt beginnt die Auslieferung.
Ja, gut, das ist wieder der AI-Kontext.
Genau, dass Nvidia sagt, okay, also, wenn wir da was auf den großen Chip, auf den Wafer packen, dann müssen wir das Ding, ja, dann machen wir das komplett over the top, Verbrauch, RAM, braucht kein Mensch, aber dann schreiben wir 2.500 Euro ran, dann können wir es noch halbwegs rechtfertigen, da überhaupt bei TSMC für Fertigungskapazitäten einzukaufen. Abgesehen davon, dass wir da herkommen.
Die Preise werden, denke ich, das wird, denke ich, sehr, sehr böse werden. Also zum einen, klar, es ist Nvidia, das wissen wir sowieso schon. Dann halt wirklich, wir haben keine Konkurrenz von AMD. Ich habe in meiner News zu diesen neuen Gerüchten auch nochmal darauf hingewiesen. Diese Situation, so eine ähnliche Situation hatten wir damals bei Turing. Da gab es auch eine Nullrunde beim Speicher, also 1070 8 GB, 1080 8 GB, das wurde beides so übernommen für 2070, 2080. Damals war es noch nicht so gravierend wie jetzt vielleicht 12 GB bei der 70. Und die Preise gingen aber drastisch nach oben, obwohl der Leistungssprung nicht so groß war, wenn man sich das damals wichtigere Rasterumfeld anschaut. Das sind alles Vorzeichen, die man eventuell hier auch wieder haben kann. Und das funktioniert natürlich nur, wenn, und das war damals der Fall, das wird diesmal der Fall sein, das wissen wir, AMD nicht konkurrenzfähig sein wird. Gut, bei der Software sind sie es aktuell schon nicht, aber sie werden es ja auch bei der Hardware dann tatsächlich nicht sein, weil sie keine Produkte
gar nicht geplant haben.
In dem Flops-Niveau auf den Markt bringen werden im Gaming-Kontext. Nvidia hat da Narrenfreiheit. Und wenn man sich dann anschaut, wie sie aktuell anscheinend ja, und es deutet ja wirklich alles darauf hin, die 4090 langsam ihrem Ende näher bringen, das funktioniert dann ja auch nur vor dem Hintergrund, dass man offensichtlich eine 5080 haben wird, von der zwar spekuliert wird, dass sie 10% leistungsstärker sein wird, die aber dann ja und die dann ja auch tatsächlich die Speicherbandbreite matchen wird mit dem extrem schnellen 32 GBPS GDDR7 Speicher, aber halt eben nicht die Speichermenge, wenn sie halt bei 16 GB bleibt. Dann wird es ja durchaus
dann muss die weg, die alte.
Anreize hätte geben können, zur 4090 zu greifen, aber auch nur, wenn das preislich irgendwie Sinn ergibt.
Und
die 4090 lag die ganze Zeit bei 1.800 Euro, 1.700 Euro. Wenn die 5080 jetzt 1.000 Euro gekostet hätte, dann hätte Nvidia sich ja nicht fürchten müssen, dass das Ding von der 700 Euro teureren Grafikkarte kannibalisiert wird. Ja. Also du verstehst, worauf ich hinaus.
Ein Thema kam mir noch in den Hinterkopf, als ich die Tage über darüber nachgedacht habe, dass der Speicher ja nicht wachsen soll bei den kleineren Grafikkarten. Ich habe nochmal nachgeguckt, Nvidia hatte 2023 mal über eine Technologie Neural Texture Compression gesprochen, dass sie daran arbeiten, dass auf Basis von neuronalen Netzwerken eine neuartige Speicherkompression entwickelt werden soll, die dazu in der Lage ist, das Thema VRAM-Knappheit ein für alle Mal ad acta zu legen. So, also es hat irgendwie ja nicht so gesagt, aber ich sag mal, in Spielen, die aktuell 12 GB VRAM brauchen, halt nur noch 8 zu brauchen oder 7, weiß der Geier was. Und irgendwas Neues wird ja mit DLSS wieder kommen. Ich glaube, am Ende ist es was, über was man sich vorher noch keine Gedanken gemacht hat. Das war bei Frame Generation letztes Mal auch so und bei DLSS Super Resolution am Anfang hat es auch keiner auf dem Schirm gehabt. Aber glaubst du, dass vielleicht das auch ein Hintergrund sein könnte, dass man wieder sagt, ja, guck mal, wir brauchen das gar nicht. Ich meine, ja, warum kriegt dann die große 32 GB? Aber ja, Halo geht halt, die braucht es, also weil sie es kann und dann noch weniger braucht.
Also ich glaube, an der Komprimierung oder generell an der Verwaltung des VRAMs wird ja konsequent immer gearbeitet mit jeder Generation. Mhm. Das sehen wir ja auch. Wir wissen zum Beispiel auch, dass Nvidia-Grafikkarten da in der Regel etwas besser klarkommen als AMD-Pendors.
Ja.
Das werden sie weiter optimieren. Vielleicht werden sie es diesmal groß aufbauschen als Feature. Ich hatte jetzt auch irgendwo auf einer Gerüchteseite gelesen, dass das kommen wird, dass das großer Marketing-Push sein wird bei RTX 50, dass die Speicherkomprimierung halt eben besser wird.
Ich hatte
wird.
Mich wirklich nur daran erinnert, habe gerade nochmal nachgeschlagen.
Ja, aber ob das jetzt geschrieben wurde, weil das jemand hofft, weil sich das jemand wünscht, weil sich da auch jemand daran erinnert hat oder weil da tatsächlich was durchgestochen wurde, das weiß ich nicht. Ich könnte es mir vorstellen, ich glaube aber nicht, dass das alle Probleme löst. Zum einen, 12 GB. Also das wird dann halt eine Full-HD-Grafikkarte, aber es wird halt eine 5070. Das heißt, ich gehe davon aus, das Ding wird an die 1.000 Euro kosten oder so. Wer kauft sich für 1.000 Euro eine Grafikkarte für eine tote Auflösung?
Ja.
Und dann kommt ja auch noch hinzu, das hatten wir ja vor ein paar Wochen mal im Podcast, nach der Gamescom, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie es heißt, Nvidia Ace, also Small Language Model im VRAM, wo ich Nvidia gefragt hatte vor Ort, wie sieht es bei der 4060 aus? Ja, nein, die hat zu wenig VRAM mit 8 GB. Mit 12 GB wird das immer noch sehr, sehr knapp. Mhm. Das heißt, wenn sie sowas pushen wollen, also
ja, das ist ein guter Punkt.
12 GB ist da einfach zu hart auf Kante genäht. Ich meine, wir wissen, die Konsolen, dieser VRAM-Bedarfsanstieg die letzten 2-3 Jahre über. Der war ja maßgeblich dadurch getrieben, dass bei neuen Blockbuster-Entwicklungen die Last-Gen-Konsolen nicht mehr bedacht wurden. Mhm. Also, dass nur noch für PlayStation 5 und Xbox Series entwickelt wurde und dass da halt eben genug Speicher vorhanden ist, also 16 GB Unified. Und das bleibt dabei jetzt ja erstmal mittelfristig so. Also, die PlayStation 5 Pro hat auch wieder 16 GB, eine Xbox Series irgendwas Pro wird es wahrscheinlich ja nicht geben. Eine PlayStation 6 kommt jetzt noch nicht nächstes oder übernächstes Jahr. Insofern wird der V-Raum-Anstieg da, also der V-Raum-Bedarfsanstieg jetzt nicht mehr so gravierend sein, die nächsten paar Jahre über, aber trotzdem sind ja 16 GB heute vielleicht noch okay, aber 12 ist halt.
Genau, und ausgenommen solche neuen Features wie Nvidia Ace. Das könnte ich mir was auch vorstellen, dass es in die Richtung noch irgendwas im Chip Neues gibt, was man jetzt nicht auf dem Schirm hat. Also auch nochmal Richtung AI-Performance oder halt Tensor-Kerne, dass da nochmal in die Richtung sich ordentlich was tut, wo vielleicht zuletzt
bei Raytracing. Das ist bei Nvidia sehr gut
vorstellbar. Ja, nee, aber auch ganz klar mit dem Argument, da geht dann wieder was auf der neuen Serie, was auf der alten aber nicht geht. Und dann erstmal nur.
Ja, aber halt auch nur auf dem Top-Modell der neuen Serie. Also.
Ja, es ist noch viel Rätselraten, muss man sagen. Und ich sehe das auch wie du mit dem Termin. Ich würde nicht sagen, nur weil Jensen Huang jetzt eine Keynote hält, heißt es, dass da die Grafikkarten kommen. Ich möchte auch nicht ausschließen, dass das in 4 oder 5 Wochen dann plötzlich noch dieses Jahr der Fall sein wird. Es wird aber langsam knapp. Irgendwann müsste dann mal sich mehr tun. Und
ja, also ich finde die. Ich hätte mich doch nicht gewundert, wenn sie das noch ein halbes Jahr aussitzen, weil sich die aktuelle Generation noch verkauft und AMD halt, wie gesagt, sowieso keine Gefahr darstellt, aktuell. Aber dass die 4090 jetzt halt im Preis so hart ansteigt, das
weil sie muss ja irgendeinen
Gründe haben. Naja. Also ich glaube auch nicht, dass das einfach wieder kurzfristiger Lieferengpass, ich weiß es nicht. Die GDDR6X, der wieder nicht rankommt, glaube ich auch nicht.
Eher gezielt, ja. Na gut, ich glaube, da wird die nächsten Wochen eine ganze Menge weiterer Häppchen über uns hereinbrechen und ich hoffe, es wird nicht wieder so, wie wir es vor 2 Jahren vor Ada Lovelace hatten, als wir teilweise einen Inhalt fertig hatten und während der verfasst wurde, hatte dann der gleiche Leaker sein Statement schon widerrufen.
Wir springen ja nach wie vor nicht auf alles auf, sondern nur wenn wir selber auch irgendwie glauben, dass da irgendwas dran sein könnte oder es halt unisono von mehreren Quellen kommt.
Ja. Dann.
Aber ich bin diesmal kann man ja quasi hoffen, dass das, was da kolportiert wird, nicht stimmt, und zwar an allen Ecken und Enden.
Ja, oder es irgendeine Magic Source gibt, die dafür sorgt, dass die Probleme, über die du gerade gesprochen hast, oder die potenziellen Limitierungen wirklich keine mehr sind. Nvidia wird uns mit irgendwas überraschen. Ich hoffe, es sind nicht nur der Preis. Und die große Lücke zwischen
der. Oh, ich glaube, da kann man sich, denke ich, relativ ausmalen, was passieren wird und was wo man sich dann nicht überraschen lassen wird.
Jetzt gebe ich mal 2 Hausaufgaben an unsere lieben Zuhörer. Erstens, schreibt uns doch mal in die News zum Podcast, was ihr glaubt, was da aktuell an den Gerüchten dran ist. Was glaubt ihr, wird so kommen oder was ist der Punkt, angefangen vom Termin über den V-Raum der Kleinen, der Großen oder dem Verbrauch, wo ihr sagt, nee, das glaube ich nicht. Hm. Und wie Jan, lege ich da fast meine Hand für ins Feuer, dass es anders kommt. Und
ich dachte mir, das wird doch diese Woche die Sonntagsfrage.
Ach, da siehst du
sowas. Ah, also einmal noch lustiges Gerüchte, Rätselraten, wo sich dann jeder mit 3 Jahren, in 3 Monaten planieren kann, wenn er auf seine eigenen
Ergebnisse schaut. Also muss Steffen noch die Möglichkeit hinzufügen, dass man sieht, wer wo abgestimmt hat, damit sich dann auch keiner.
Und dass man Umfragen editieren kann, genau, ja.
Fabian, du darfst jetzt wieder ins Bett. Nee, nicht ins Bett. Ich sehe, du sitzt aufrecht vorm Rechner. Alles gut. Und du machst auch einen frischen Eindruck. Aber das ist vielleicht auch Discord hier. Und ich schmeiß den Podcast jetzt noch online. Das ganze Rahmenwerk vom Teaser-Foto bis zum Text dazu ist schon geschaffen. Und dann, ja, Wochenende. Das haben wir uns beide verdient. Du, weil du auf langer Reise warst und ich, weil es die Woche.
Erstmal Urlaub nehmen.
Genau, genug blöde Themen gegeben hat. Bis nächste Woche, Fabian. Ja, ciao.
Ciao.